Wir haben ja letzte Woche eine neue Predigtreihe begonnen und die möchte ich heute fortsetzen. Und wir möchten miteinander mal durch ein ganzes biblisches Buch gemeinsam durchgehen. Und ein kleines biblisches Buch, besser gesagt, und zwar eines der schönsten biblischen Bücher, die es gibt. Und der Titel dieser Predigtreihe lautet Freudevoll. Freudevoll. Ich bin davon überzeugt, Gott möchte, dass wir freudevoll sind, dass wir voller Freude sind, und zwar mitten in den Herausforderungen und Kämpfen des Lebens. Gott möchte unser Leben mit seiner Freude erfüllen. Amen. Es ist immer wieder schön, in die Gesichter zu schauen, wenn man von Freude redet. Sag deinem Gesicht mal kurz Bescheid. Hey, wir reden heute über Freude. Diese Freude, die darf durchaus sichtbar werden. Und da gibt es einen Brief im Neuen Testament, der unglaublich viel, wo wir unglaublich viel über dieses Thema der Freude lernen können, der auch deswegen in der Bibel von ganz, ganz vielen als der Brief der Freude genannt wird. Und zwar der Philipperbrief. Und den möchten wir uns in den nächsten Wochen miteinander anschauen. Wir haben ja letzte Woche schon damit begonnen. Und ich möchte kurz einmal fragen, habt ihr eure Hausaufgaben gemacht? Okay, Hausaufgabe war, für alle, die das vielleicht noch nicht mitbekommen haben, diesen Brief mal als Ganzes zu lesen und vielleicht sogar diesen Brief jetzt mehrmals zu lesen. Es lohnt sich ja in so einer längeren Predigtreihe, dass man so einen Brief mal mehrmals liest. Und ich würde euch ermutigen, diesen Brief vielleicht auch in verschiedenen Übersetzungen einfach mal durchzulesen. Dieser Brief hat es wirklich in sich. Und 16 Mal in diesen kurzen 4 Kapiteln im Philipperbrief kommt das Wort Freude vor. Das heißt, wir merken, dass es eins der Hauptthemen dieses Briefes, es ist ein Brief der Freude. Und wir haben letztes Mal schon festgestellt, dass Paulus diesen Philipperbrief nicht aus dem Urlaub schreibt. So als Ansichtskarte aus dem Urlaub, Urlaub am Meer und wunderschöner Meerblick und alles ist herrlich und er genießt so das Leben im Fünf-Sterne-Hotel und dann schreibt er so eine Ansichtskarte nach Hause zu den Philippern und schreibt ihnen dann so, ihr lieben Philipper, freut euch in dem Herrn und abermals sage ich, freut euch. Und dazwischen nippt er so ein bisschen an seinem Cocktailglas und so, also richtig so eine Meeridylle. Das ist nicht das, wo Paulus diesen Brief schreibt, sondern Paulus schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Aus einer ganz tristen und trostlosen Situation, wo Paulus nicht wusste, ob er aus diesem Gefängnis jemals nochmal herauskommen würde und damit rechnen musste, dass jeden Tag die Türen aufgehen und er zur Exekution abgeführt wird. Nicht gerade eine schöne Situation. Und Paulus hört, dass in der Gemeinde dort in Philippi, dass es dort Leute gibt, die die Zeit, wo er nicht da ist, nutzen, um ihn rauszudrängen aus der Gemeinde, um seinen Einfluss zurückzudrängen und sich selber zu etablieren. Das heißt, es gibt Leute, die arbeiten bewusst gegen ihn in dieser Zeit. Und jetzt sitzt dieser Mann im Gefängnis und weiß nicht, was er tun soll und kann sich nicht wehren. Und was tut er? Er schreibt einen Brief der Freude. Also das finde ich etwas absolut Gewaltiges, das finde ich wirklich mega cool. Und die Frage ist, was war das Geheimnis von Paulus? Was war das, was ihn bewegt hat, dass er solch eine Freude in solch einer Situation haben konnte? Was brachte ihn zu dieser Freude? Und diesem Geheimnis möchten wir auf der Spur sein in dieser Predigtreihe, wo wir uns darüber Gedanken machen möchten, wie können wir in den schwierigen Zeiten in unserem Leben, in den herausfordernden Zeiten in unserem Leben, echte Freude in unserem Leben kultivieren. Das ist das, was wir uns gemeinsam anschauen möchten. Wir möchten uns auf den Weg der Freude machen. Und ich habe euch wieder dieses Bild mitgebracht, das ich so ein bisschen über diese Predigtreihe stellen möchte. Und vielleicht können wir das mal kurz einblenden. Dieses Bild, wo ein kleiner Junge auf dem Koffer sitzt und wartet to the happiness, also zum Weg zur Freude und nicht genau weiß, wann er abgeholt wird oder wo es dahin geht. Und ich möchte dieses Bild so ein bisschen als Illustration für uns nehmen, dass wir nicht auf dem Koffer sitzen und nur warten, sondern dass wir diesen Weg der Freude gemeinsam entdecken. Dass wir diesen Weg der Freude gemeinsam finden für uns. Das fände ich so genial und das fände ich so wichtig für uns. Mein Wunsch und mein Gebet ist es, dass wir alle als ganze Gemeinde diesen Weg der Freude gemeinsam finden und uns auch gerade durch diesen Philipperbrief herausfordern lassen, diesen Weg der Freude für uns zu beschreiten. Denn Gottes Wort hat Kraft. Gottes Wort hat Kraft, unser Leben zu verändern. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass dieser Philipperbrief uns so ganz nahe kommt, dass es unser Leben anfängt zu verändern. Zweifellos ist Philipper 4, Vers 4 der Schlüsselvers des Briefes. Und den möchte ich gerne nochmal lesen. Ich habe ihn eben schon zitiert eigentlich. Philipper 4, Vers 4, da heißt es, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und wiederum sage ich, freut euch. Ich muss euch sagen, immer wenn ich Philipper 4, Vers 4 höre, muss ich an meine Kindheit denken. In meiner Kindheit bin ich in einer gläubigen Familie aufgewachsen und wir waren damals als Familie in einer Gemeinde, die war eher konservativ und sehr, sehr sachlich und nüchtern. Also eine Gemeinde, die man nicht gerade als enthusiastisch bezeichnen könnte, wenn ihr versteht, was ich meine. Man könnte sagen, die Freude war dort nicht gerade zu Hause. Und in dieser Gemeinde, da gab es einen älteren Bruder und dieser Bruder, der schaute immer so ganz böse und grimmig. Und das hat sich bei mir so eingeprägt, der ging immer so durch die Gegend so ganz böse und grimmig und schaute alle so ganz böse an. Und dann eines Tages hatte dieser ältere Bruder Versammlungsleitung. Und er ging nach vorne und ich kann mich noch genau daran erinnern und deswegen hat sich mir das auch eingeprägt bis heute. Er ging nach vorne und er sagte, liebe Gemeinde, ich möchte euch eine Bibelstelle am Anfang vorlesen. Und zwar Philipper 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Und ich muss sagen, als er das so sagte, und deswegen hat sich das mir auch so eingeprägt, er schaute so böse, dass es mir durch und durch ging. Und ich dachte mir damals, und das war so ein kindlicher Gedanke, deswegen ist mir das auch bis heute geblieben, sollte die Freude Gottes in unserem Leben nicht auch sichtbar werden? Sollte das nicht etwas sein, das spürbar ist, wenn Menschen mit uns zu tun haben? Sollte sie nicht aus unserem Leben herausstrahlen? Sollten nicht Menschen etwas davon sehen und etwas davon spüren? Und wisst ihr, ich wünsche mir für uns alle, dass wir Gottes Freude ausstrahlen in unserem Leben, in unser Umfeld hinein ausstrahlen, dass Menschen das spüren und sehen. Denn es hat Auswirkungen, wenn Christen Freude in sich tragen und diese Freude auch nach außen tragen. Diese Freude auch anderen für andere sichtbar wird. Eine Freude, die von innen kommt, aber die nach außen geht und die in den schwierigsten Situationen des Lebens da ist. Diese Freude möchte Gott uns schenken. Das möchte Gott in unserem Leben bewirken. Und ich glaube, dass es Auswirkungen hat. Wenn wir alle miteinander uns auf den Weg der Freude machen, wenn wir alle miteinander sagen, wir wollen diesen Weg der Freude für uns selber entdecken. Menschen in unserem Umfeld werden sich fragen, woher hat der diese Freude? Und zwar mitten in den Schwierigkeiten des Lebens. Ich glaube, das hat einen gewaltigen Eindruck auf Menschen, wenn sie eine Freude in uns spüren, mitten in den schwierigen Zeiten unseres Lebens. Unser Umfeld wird das spüren. Christen dürfen die positivsten Menschen auf dieser Erde sein. Wenn nicht wir, wer dann? Und Gott möchte das in uns bewirken. Und wir möchten uns heute den nächsten Abschnitt anschauen, und zwar Philipper 1, Vers 12 bis Vers 18. Und ich würde euch sehr ermutigen, diese Verse so für euch selber auch nochmal durchzulesen. Und da heißt es, Philipper 1, Vers 12 bis Vers 18. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, so dass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen offenbar geworden sind. Und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben durch meine Fesseln und vielmehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Jene aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Freude, hä? Da kommt doch Freude auf. Ich habe schon letzte Woche gesagt, wenn wir unter Druck geraten in unserem Leben, dann kommt aus unserem Leben das heraus, was in unserem Leben drin ist. Das ist so ähnlich wie bei einer Zitrone. Ich habe das letzte Woche schon gesagt. Bei einer Zitrone ist es so, solange eine Zitrone bei dir irgendwo herumliegt in deiner Wohnung, wird nichts herauskommen, normalerweise zumindest. Aber in dem Moment, wo eine Zitrone unter Druck kommt, in dem Moment, wo du sie anfängst auszupressen, kommt aus dieser Zitrone heraus, was in dieser Zitrone drin ist. Und genau dasselbe ist eigentlich in unserem Leben. Ganz genau dasselbe ist mit unserem Leben. In dem Moment, wo wir unter Druck kommen, kommt aus uns das heraus, was wirklich in unserem Leben drin ist. Und was kam bei Paulus heraus, als er unter Druck kam? Freude. Freude kam bei ihm heraus. Da kam Freude heraus. Und die Frage ist, was brachte Paulus dazu, mitten in diesen schwierigen Situationen solch eine Freude zu haben? Und wir sehen hier in diesem Text einige wichtige Dinge, die wir lernen können, damit Gottes Freude unser Leben erfüllt. Und das Erste, was wir hier sehen und was wir lernen können, ist, Glaube schaut auf das Positive, selbst im Negativen. Glaube schaut auf das Positive, selbst im Negativen. Wir lernen im Philipperbrief ganz deutlich, dass geistliche Freude nicht abhängig ist von den äußeren Umständen. Es ist nicht abhängig von dem, was um uns herum passiert. Sie basiert nicht auf glücklichen Umständen, sondern sie basiert auf der richtigen Perspektive und auf der richtigen Herzenshaltung. Das ist das, was echte Freude in unserem Leben bewirkt. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Denn wisst ihr, wenn alles super in unserem Leben läuft, dann ist es leicht, Freude zu haben und von Freude zu reden. Aber in dem Moment, wo schwierige Dinge in unser Leben hineinkommen, dann ist die Frage, ob dann die Freude noch wirklich da ist. Wenn das Lebensboot mal so richtig anfängt zu schaukeln, wenn Stürme in unser Leben kommen, wie schaut es dann mit der Freude Gottes in unserem Leben aus? Und eines können wir im Philipperbrief ganz deutlich lernen. Gottes Freude in unserem Leben soll nicht abhängig von den Umständen sein, sondern sie hat ihre Grundlage in Jesus und sie hat ihre Grundlage im Blick auf die richtigen Dinge. Glaube schaut auf das Positive, selbst im Negativen. Wir sehen das hier in Vers 12 und in Vers 13. Da sagt Paulus, ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums ausgeschlagen sind, sodass meine Fesseln in Christus im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden sind. Man könnte ja meinen, dass Paulus fast depressiv werden muss. Also, er sitzt hier im Gefängnis, er kann nichts tun, er ist dort gefesselt und er hört, dass Dinge schieflaufen. Und er selber ist irgendwie aufs Abstellgleis gesetzt, irgendwie sein Auftrag ist auf Eis gelegt. Und man könnte sich eigentlich vorstellen, in so einer Situation, da kann man nur unruhig werden und unzufrieden sein. Und da kann man nur ein einziges Gebet haben, Herr, hol mich hier raus. So würde man eigentlich denken, die Gemeinden, die brauchen mich doch. Oder vielleicht könnte man sich denken, dass er sich denkt, vielleicht habe ich irgendwo gesündigt, vielleicht habe ich irgendetwas falsch gemacht, vielleicht habe ich irgendwie irgendetwas übersehen, dass ich jetzt hier im Gefängnis sitzen muss. Aber Paulus tut etwas ganz anderes. Paulus versprüht einen Optimismus und etwas Positives, was man kaum in Worte fassen kann. Er strahlt eine Zuversicht und eine Gelassenheit aus, die menschlich absolut nicht erklärbar ist. Wie kann man im Gefängnis so solche Worte formulieren? Und man könnte sich ja fragen, ja, aber Moment, Paulus, was wird denn jetzt aus deinem missionarischen Auftrag? Du sitzt doch im Gefängnis, du kannst deine Mission gar nicht erfüllen. Und Paulus würde sagen, wieso? Wieso? Römische Soldaten hören das Evangelium und finden zum Glauben. Das ist doch genial. Also, Paulus würde sagen, ich habe jetzt einen Spezialauftrag im Gefängnis. Das ist doch eine ganz, ganz andere Sichtweise. Das ist etwas total anderes, wie das, was man vermuten würde. Paulus würde sagen, neue Leute kommen in mein Leben und denen kann ich jetzt das Evangelium weitersagen. Wow, das finde ich eine geniale Sicht. So habe ich Gefängnisaufenthalt noch nie gesehen. Das ist eine geniale Sicht. Da können wir definitiv etwas lernen. Paulus sieht konsequent auf das Positive. Er glaubt, dass Gott selbst in den negativsten Umständen des Lebens etwas Positives machen kann. Und das ist so etwas Wichtiges für unser Leben. Paulus sagt, ich habe einen Spezialauftrag. Hier sollen Leute von der kaiserlichen Kaserne etwas vom Evangelium hören. Und das ist doch super so. Nein, mein Auftrag ist nicht zu Ende, sondern ich bin auf einer Sondermission. Gefängnismission. Ich bin dort eingesperrt, weil ich einen Auftrag habe. Paulus weiß, ganz egal wie die Situation ist, ob er jetzt auf der Kanzel steht oder auf dem Marktplatz steht oder ob er in Ketten gebunden in seiner Zelle ist, überall hat er Grund, von Jesus weiterzusagen. Und überall hat er Grund zur Freude. Er schaut auf die positiven Dinge, selbst in den negativsten Umständen. Das finde ich etwas absolut Gewaltiges, das hier zu sehen. Und er freut sich darüber, dass Soldaten und Leute aus der kaiserlichen Kaserne etwas von Jesus hören und verstehen, warum er eingesperrt ist. Was für eine Sicht der Dinge. Und man muss sich das so vorstellen, vermutlich damals war er gekettet an einen Wachsoldaten. Es gab damals so Wachsoldaten und da war er wahrscheinlich an diesen Wachsoldaten gekettet, festgekettet. Und zwar Tag und Nacht festgekettet an so einen Wachsoldaten. Und alle 6 Stunden wurde dann die Wachablöse gemacht. Und man muss sich das so vorstellen, keine Privatsphäre, über Monate keine Privatsphäre. Die ganze Zeit ist jemand neben dir. Und Paulus sitzt da und denkt sich, okay, was ist jetzt mein Auftrag? Ja, eigentlich klar, was mein Auftrag ist. Daneben mir ist jemand und der soll das Evangelium hören. Und der ist sogar noch festgekettet an mich, der kann noch nicht mehr weglaufen. Und er sieht das total positiv. Er sieht diese negative Situation total positiv. Er sagt, ich habe jetzt einen Spezialauftrag. Ich habe jetzt einen besonderen Auftrag. Und ich könnte mir vorstellen, wie dieser Wachsoldat sich gedacht hat, okay, warum habe ich jetzt Dienst? Ich komme nicht weg hier. Aber dann schlussendlich doch wirklich etwas passiert. Menschen finden dort zum Glauben. Das ist etwas absolut Gewaltiges. Paulus sieht in den negativen Situationen seines Lebens etwas Positives. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges für unser Leben. Das möchte ich für mein Leben ganz persönlich lernen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das gemeinsam lernen. Selbst in den Krisenzeiten unseres Lebens kann Gott uns gebrauchen, wenn wir auf das Positive schauen. Da ist man krank und dann erfahren die Ärzte etwas von Jesus. Gott kann negative Situationen nutzen, um Positives daraus entstehen zu lassen. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Paulus erkennt diese Situation als einen Spezialauftrag, den Gott ihm gibt. Er evangelisiert römische Soldaten und Richter und verschiedene Leute. Ich finde es interessant, am Ende des Briefes schreibt er, und ich möchte fast sagen, so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, folgenden Vers. Hört einmal, was dort steht. In Philipper 4, Vers 22, da heißt es, es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus des Kaisers Haus. Also, wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Der sitzt in der römischen Kaserne und der hat dort einen Hauskreis gegründet, oder wie? Also irgendwie interessant, oder? Ich meine, der ist hier im Gefängnis und er schreibt dort Grüße. Und er schreibt Grüße, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus des Kaisers Haus. Wie soll ich mir das vorstellen? Da hat er eine Hausgemeinde im Gefängnis gegründet, oder ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen soll. Ich finde das auf jeden Fall etwas Gewaltiges. Ich finde es gewaltig, dass Paulus in dieser negativen Situation die positiven Chancen erkennt. Er verzweifelt nicht, sondern er sieht das Positive selbst im Negativen. Genau dieser Paulus schreibt ja in Römer 8, Vers 28 diesen wunderschönen Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Du darfst es wissen, alles wird dir zum Guten mitwirken. Glaube daran, fang an, konsequent auf das Positive zu schauen, selbst in den negativen Dingen deines Lebens. Paulus lernte das und wollte das in Philippern rüberbringen, dass selbst im Negativen Gott immer noch Positives wirken kann. Und das dürfen auch wir lernen. Aber dabei blieb er nicht stehen, sondern er erkennt, dass gerade diese Sichtweise positive Auswirkungen auf andere hat. Und das sehen wir dann im nächsten Vers, in Vers 14, Philipper 1, Vers 14, wo es heißt, und dass die meisten der Brüder im Herrn Vertrauen gewonnen haben, durch meine Fesseln und viel mehr wagen, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Er sagte, dass gerade seine Gefangenschaft andere ermutigte, umso mutiger das Wort Gottes zu reden ohne Furcht. Er ermutigte durch diese Art der positiven Sichtweise, andere vorwärts zu gehen. Und wisst ihr, das ist so etwas Wichtiges. Unsere Art, mit Schwierigkeiten umzugehen, ermutigt andere oder entmutigt andere. Und es ist so wichtig, dass wir richtig damit umgehen, dass wir andere ermutigen können. Paulus war selbst im Gefängnis eine große Ermutigung für andere. Und ich muss euch sagen, ich möchte eine Ermutigung für andere sein. Und ich möchte ein Ermutiger für andere sein. Und ich möchte dich fragen, möchtest du das auch? Und das hat ganz viel damit zu tun, mit welcher Sichtweise wir mit schwierigen Zeiten in unserem Leben umgehen. Paulus, und das möchte ich hier auch, das sehe ich hier auch in diesem Text, Paulus ist ein sehr, sehr demütiger Mann. Er nimmt sich nicht unbedingt als so wichtig. Ich erinnere an die Predigt vom letzten Mal, dass man sich nicht so wichtig nehmen soll. Er nimmt sich selber nicht als so wichtig. Also stellt euch mal vor, ein Pastor würde sagen, also seitdem ich nicht mehr in der Gemeinde da bin, blüht die Gemeinde so richtig auf. Und geht's der Gemeinde so richtig gut und die fangen an zu evangelisieren und die haben Mut, einen hohen Preis zu bezahlen für die Christusnachfolge und so. Und darüber freue ich mich. Also das wäre nicht vielleicht gerade so, das wäre nicht gerade das, was man so erwarten würde, aber das ist etwas, was sehr, sehr demütig ist. Und genau das sagt Paulus hier. Er sagt, ich bin ein Vorbild in dem, dass ich jetzt im Gefängnis sitze, für andere, dass andere alles geben für Jesus. Und das ist so etwas Wertvolles, wenn man zum Vorbild wird in den schwierigen Zeiten des Lebens, zum Vorbild wird für andere. Sein Umgang mit den Schwierigkeiten ermutigte andere, umso entschlossener weiterzugehen. Und wisst ihr, gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens zeigt sich eben, was in uns drin ist. Und das ist etwas, was andere entweder ermutigt oder entmutigt oder was andere vor allen Dingen auch ermutigen kann, wenn wir die richtige Sichtweise haben, wenn wir auf das Positive sehen, die richtige Sichtweise haben, ermutigt das andere ganz den Weg mit Jesus zu gehen. Das ist so etwas Wichtiges, das zu erkennen. Es braucht keine geistlichen Helden. Geistliche Helden, die keine Probleme mehr haben, die alle Probleme sofort wegbeten. Wenn irgendein Problem kommt, wird das sofort weggebetet. Sondern es braucht normale Menschen, Christen, die durch schwierige Zeiten durchgehen mit der Freude Gottes. Und das ist das, was ansteckend ist. Das ist das, was zum Vorbild wird. Ich muss euch sagen, mir sind Christen immer ein bisschen suspekt, die keine Probleme haben. Die sagen, ich habe noch nie irgendwelche Schwierigkeiten gehabt und wenn, dann bete ich die einfach nur weg. Das ist immer etwas, was mir ein bisschen suspekt ist. Während Menschen, wo man sieht, die gehen durch schwierige Zeiten in ihrem Leben auch durch. Aber die haben die Freude Gottes in ihrem Leben. Die gehen anders durch diese Zeiten durch. Das sind Menschen, die wirkliche Vorbilder sind. Und das braucht es in unserer heutigen Zeit. Gottes Freude auszustrahlen, mitten in den Schwierigkeiten des Lebens. Das ist eine Ermutigung für andere. Und solche Menschen sollen wir sein. Du darfst ein Ermutiger für andere sein, so wie Paulus. Und dann heißt es hier weiter, in Vers 15 bis Vers 17. Heißt es hier, einige zwar predigen Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Diese aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Jene aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Trübsal zu erwecken gedenken. Ich finde das gewaltig. Paulus gleitet nicht in Selbstmitleid ab. Er sagt nicht, ich bin so arm. Ich bin ja überhaupt der Ärmste. Ich sitze hier im Gefängnis und die predigen alle mit falschen Motiven. Und ich bin ja überhaupt der Ärmste und bitte betet einfach jetzt dafür, dass ich so schnell wie möglich hier herauskomme. Nein, nichts dergleichen. Er sieht die Situation ganz realistisch. Er sagt hier, einige predigen Christus aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Das finde ich etwas ganz Bemerkenswertes. Er sieht immer noch das Positive. Wisst ihr, es ist eine große Gefahr in schwierigen Zeiten in unserem Leben, dass alles grau in grau wird. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Dass man alles negativ sieht. Dass man alles irgendwo als Bedrohung empfindet. Dass man die ganzen Dinge irgendwo negativ sieht. Und Paulus konzentriert sich hier ganz bewusst auch auf das Positive. Er sagt, einige predigen auch Christus aus einer guten Motivation. Und das sehe ich. Es gibt in allen von unseren Leben Positives und Negatives. Hast du das schon festgestellt? Es gibt nicht nur Positives und es gibt auch nicht nur Negatives, sondern es gibt beide Seiten in unserem Leben, Positives und Negatives. Und die Frage ist, worauf sind unsere Augen gerichtet? Und meistens sind unsere Augen eher auf das Negative gerichtet. Das ist in unserer Welt so. Die Dinge sind eher so gelagert, dass wir eher auf das Negative schauen. Da ist eine Sache, die uns stört und die uns aufregt. Und man sieht das andere überhaupt gar nicht mehr. Da ist ein Fleck auf dem Tischtuch. Und auf diesen Fleck konzentrierst du dich die ganze Zeit. Und du siehst gar nicht mehr den schönen Wohnraum und das alles, wie das alles so toll ist, sondern du siehst nur diesen einen Fleck. Kennst du das? Man konzentriert sich nur auf diese eine Sache. Oder da ist eine Person in deinem Leben, mit der du dir schwer tust. und du konzentrierst dich nur auf diese eine Person und siehst die vielen anderen Menschen gar nicht mehr, mit denen du so gut auskommst. Das ist etwas, was in unserem Leben drin ist. Und wisst ihr, es gibt einen, und zwar den Teufel, der versucht, immer unser Leben auf das Negative zu reduzieren. Er ist der große Reduzierer. Er versucht, uns immer das Negative zu zeigen. Das ist sein Werk. Dann fallen wir in so eine Opfermentalität. Wir werden immer zum Opfer für alle. Alles wird schlecht. Wir versinken in Selbstmitleid. Und wisst ihr, das ist nicht Gottes Wille für unser Leben. Gott möchte, dass wir freudevoll sind. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das ist Gottes Wille für unser Leben. Er möchte nicht, dass wir in Selbstmitleid verfallen. Und das sehen wir hier gerade bei Paulus. Er verfällt nicht in Selbstmitleid, obwohl er allen Grund dazu hätte. Und warum tut er das nicht? Weil er konsequent auf das Positive sieht. Der Teufel möchte unseren Blick immer bei uns selber und bei anderen auf das Negative richten. Er wird uns immer das zeigen, was nicht gut läuft. Und niemals das, was gut läuft. Und deswegen ist es so wichtig, auf die positiven Dinge ganz bewusst zu sehen. Das dürfen wir in unserem Leben lernen. Denn wisst ihr, wir können uns entscheiden, auf was wir unsere Augen richten. Wir können uns im Natürlichen entscheiden, auf was wir unsere Augen richten. Weißt du das? Richte doch mal kurz deine Augen auf deinen Nachbarn. Okay. Schau mal tief in die Augen. Und jetzt richtet euren Blick wieder hier nach vorne. Ihr könnt euren Blick richten, und zwar dorthin richten, wo ihr ihn hinrichten wollt. Und wisst ihr, ganz genauso ist es auch mit unseren inneren Augen. Wir können unsere Augen auf das eine oder auf das andere richten. Und es ist so wichtig, dass wir ganz bewusst unsere Augen auf das Positive richten, auf das richten, was Gott tun möchte. Denn wisst ihr, jeder von uns hat einen Aufmerksamkeitsfilter. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, du hast einen Aufmerksamkeitsfilter. Weißt du das? Also, ich möchte euch das an Beispielen illustrieren. Als Christine zum ersten Mal schwanger war, da sah ich plötzlich überall schwangere Frauen. Also, das war ganz interessant. Plötzlich wurden alle möglichen Frauen schwanger um uns herum. Also, das war irgendwie wie eine Epidemie irgendwie. Dann wollten wir einen Kinderwagen kaufen und plötzlich standen überall Kinderwägen rum. Das war ganz interessant. Alle haben plötzlich Kinderwägen gekauft. Und dann wollten wir einige Zeit später ein bestimmtes Auto kaufen von einer bestimmten Marke. Und plötzlich fuhren überall solche Autos rum. Alle kauften plötzlich solche Autos. Das war ganz interessant. Nun, ich muss euch sagen, es waren nicht mehr Leute schwanger. Es waren auch nicht mehr Kinderwägen unterwegs und auch nicht mehr Autos von dieser Marke. Sondern mein Aufmerksamkeitsfilter hatte sich verändert. Und jeder von uns hat so einen Aufmerksamkeitsfilter, dass wir gewisse Dinge sehen und gewisse Dinge nicht sehen. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Aufmerksamkeitsfilter entsprechend justieren. Es ist in unserem Leben so, die Frage ist, wohin schauen wir? Auf was schauen wir eigentlich? Es gibt immer Negatives und Positives. Und wenn wir auf das Negative schauen, werden wir negativ. Und werden wir frustriert und ist keine Freude mehr da, Hoffnungslosigkeit, werden wir depressiv. Und wenn wir auf die positiven Dinge schauen, wird unser Leben voller Dankbarkeit und voller Freude. Und Paulus tat genau Letzteres. Er wollte ganz bewusst auch im Gefängnis seine Blickrichtung auf die richtigen Dinge richten. Es ist ja immer wieder diese bekannte Frage, ist dieses Glas halb voll oder halb leer? Das ist die große Frage, oder? Und es ist eine Frage der Sichtweise, von welcher Seite aus man etwas sieht. Bei anderen Menschen regen wir uns so schnell auf über die kleinen negativen Dinge und wir sehen gar nicht die vielen positiven Dinge, die der andere hat. Und es ist eine Frage der Sichtweise. Genauso kann es in einer Gemeinde leicht passieren, dass man all die Dinge sieht, die nicht funktionieren. Aber nicht unbedingt das, was funktioniert. Und es liegt eine große geistliche Kraft darin, wenn wir es lernen, uns auf das Positive zu konzentrieren und damit anfangen, dafür zu danken. Dankbarkeit verändert unser Leben. Dankbarkeit füllt unser Leben mit Gottes Freude. Dankbare Menschen sind freudevolle Menschen. Und wir dürfen solche Menschen werden. Ich möchte sehr, sehr deutlich sagen, es bedeutet hier nicht, negative Dinge zu negieren. Das ist etwas, was schlussendlich nur in Schwierigkeiten führen kann, was in eine Selbstlüge führt und was auch schlussendlich wie eine Seifenblase irgendwann zerplatzt. Es geht hier nicht um das positive Denken, wo ich Negatives einfach ausklammer. Das tut ja auch Paulus hier nicht. Er erwähnt die negativen Dinge, aber er sieht ganz bewusst auf das Positive. Und das ist das, was Gott in unserem Leben tun möchte. Paulus beginnt jeden seiner Briefe, außer dem Galaterbrief, jeden seiner Briefe beginnt er erstmal mit Dankbarkeit. Selbst den ersten Korintherbrief, wo er ganz, ganz viele Dinge zu korrigieren hat. Wisst ihr, wie er diesen Brief beginnt? Es heißt in 1. Korinther 1, Vers 4, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Er sieht erstmal auf das Positive. Und das ist so wichtig für unser Leben. Lerne es ganz bewusst auf das Positive zu sehen und Jesus dafür zu danken. Gott möchte, dass wir unsere Sichtweise verändern. Gerade in den schwierigen Zeiten des Lebens geht es so leicht, dass wir auf das Negative schauen. Und dass wir uns vom Negativen einnehmen lassen. Und deswegen Freude kommt, wenn du deine Augen auf das Richtige richtest. Und das Leben ist immer eine Mischkalkulation. Es ist immer Positives und Negatives. Die Frage ist nur, auf was sind deine Augen gerichtet? Und wisst ihr, wir leben heute in einer Welt voller negativer Nachrichten. Dinge, die negativ passieren, die werden erwähnt, das Positive nicht. Du kannst mal die Nachrichten durchschauen, wie viele positive Nachrichten da dabei sind. Mal als Beispiel, da wird jemand im Park überfallen und alle Medien berichten darüber. Nun, das ist schlimm, wenn jemand überfallen wird. Keine Frage, überhaupt gar keine Frage. Aber ich frage mich, warum wird eigentlich nicht darüber berichtet, dass 100 andere Leute an diesem Tag durch diesen Park gegangen sind und nicht überfallen worden sind? Warum wird das eigentlich nicht berichtet? Naja, es wäre ja auch ein bisschen komisch, oder? Wenn man so eine Meldung in der Zeitung von morgen hätte, so unter dem Stichwort nicht überfallen, also großes Stichwort nicht überfallen. Gestern Abend ging eine ältere Dame durch den Stadtpark und wurde nicht überfallen. Das wäre doch keine Schlagzeile, das wäre keine Meldung. Aber in Wahrheit ist es so, dass mehr Menschen in Österreich nicht überfallen werden, als überfallen werden. Und wir leben eigentlich in einem Land von ziemlich großer Sicherheit im Vergleich zu vielen anderen Ländern. Aber das wird nicht erwähnt. Und ich möchte uns einfach daran erinnern, ganz bewusst mal zu überlegen, was Positives in unserem Leben eigentlich ist. Dass wir nicht auf das Negative in erster Linie konzentrieren, sondern auf das Positive. Christen dürfen anders sein. Wir müssen nicht uns von dem Negativen einnehmen lassen, sondern wir dürfen Gott Danke sagen für das Positive. Ein Leben, das freudevoll ist, voller Freude. Und das können wir vom Apostel Paulus definitiv im Philipperbrief lernen. Er konzentrierte sich auf das Positive und deshalb war er freudevoll. Und dann heißt es hier weiter in Vers 18 und jetzt kommt wirklich der Gipfel. Er sagt, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Er sagt hier, was macht es denn? Oder eine andere Übersetzung sagt, was soll's? Paulus freut sich, dass Christus verkündigt wird. Ich möchte hier sehr deutlich sagen, dass es hier nicht um Irrlehre geht. Also diese Leute haben keine Irrlehre verkündigt, weil dann hätte Paulus anders Stellung dazu bezogen. Aber er sagt hier, die verkündigen Christus, aber aus einer falschen Motivation. Und er sagt, was soll's? Hauptsache, Christus wird verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch freuen. Wow, das klingt irgendwie stark. Freude, das lernen wir hier, ist eine Entscheidung. Nicht eine Gefühlsangelegenheit. Freude ist eine Entscheidung, nicht eine Gefühlsangelegenheit. Paulus sagt, ich freue mich und ich will mich auch freuen. Es hat etwas mit unserem Willen zu tun. Wisst ihr, ich kenne das mehr von Leuten, die sich aufregen. Ihr kennt das vielleicht so, Vater, reg dich nicht so auf. Doch, ich will mich aber aufregen. Und so ähnlich stelle ich mir das hier bei Paulus vor. Er sagt, ich will mich aber freuen. Im Anbetracht all dieser Schwierigkeiten, im Anbetracht all dieser schwierigen Situationen, die da sind, will ich mich freuen. Freude ist eine Entscheidung unseres Lebens, eine Entscheidung, eine Glaubensentscheidung in unserem Leben. Es ist eine Grundsatzentscheidung in unserem Leben. Wem gebe ich Raum in meinem Leben? Der Freude oder der Freudlosigkeit? Dem Selbstmitleid, der Opfermentalität oder der Dankbarkeit und der Freude Gottes? Das ist eine ganz wichtige Frage für jeden Einzelnen von uns. Freude ist eine Entscheidung. Paulus sagt hier, ich freue mich und ich will mich freuen. Und wisst ihr, diesen Ausdruck können wir in ganz, ganz vielen Psalmen finden. Zum Beispiel Psalm 9, Vers 3, da heißt es, in dir will ich mich freuen. Eine Entscheidung des Willens. Und frohlocken, also jubeln, will deinen Namen besingen, du Höchster. In dir will ich mich freuen. Paulus hatte diese Entscheidung getroffen, ich will mich freuen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, da sitzt er da in seiner Zelle und dann sagt er, und darüber freue ich mich. Und dann hat er so richtig mit der Hand auf dem, und ich will mich auch freuen. So richtig eine Entscheidung, eine tiefe Entscheidung des Herzens. Ich will nicht in Selbstmitleid verfallen. Ich will nicht in diese Opfermentalität hineinkommen, sondern ich will ganz bewusst sagen, ich will mich freuen. Und wisst ihr, ich fände das so genial, wenn wir vielleicht in der kommenden Woche jeden Morgen, wenn wir aufstehen, als allererstes mal sagen, so, ich freue mich heute und ich will mich auch freuen. Und wenn Schwierigkeiten kommen, ganz bewusst, vielleicht musst du die Hand so nehmen und sagen, und ich will mich jetzt freuen. So ganz bewusst zu sagen, ich will mir die Freude nicht rauben lassen. Da gibt's eine ganz interessante Geschichte im Alten Testament, im Buch Nehemia. Da kommt das Volk Gottes zurück aus der babylonischen Gefangenschaft und Esra, der Leiter und der Bibellehrer damals, der hatte das Ziel, dass das Volk nicht wieder von Gott abfällt und in Sünde gerät. Und da hatte er eine gute Idee. Er wollte das ganze Volk zusammenholen und so tat er das dann auch. Er holte das ganze Volk zusammen und sagte, ich lese ihnen die Bibel vor. Und so lasen sie von morgens bis abends die ganze Zeit die Tora vor. Und das Volk, das war sehr beeindruckt davon, sie hörten dieses Gesetz und sie fingen furchtbar an zu weinen. Neutestamentlich könnte man sagen, es ist auch wirklich zum Weinen, wenn man Jesus nicht hat und das Gesetz hört. Das ist wirklich etwas, was zum Weinen ist, wenn man keinen Erlöser hat. Und dann passierte etwas Interessantes. Das Gesetz wurde vorgelesen, die Leute weinten und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wenn Tausende von Leuten weinen. Vor allen Dingen im Orient. Vielleicht habt ihr schon mal orientalische Beerdigungen mitbekommen. Also da wird richtig geweint, was das Zeug hält. Also da wird, und so war das damals so eine richtige extreme Stimmung, eine extrem traurige Stimmung. Und dann heißt es in Nehemia 8, Vers 9, und hört einmal, was dort steht. Und Nehemia, das ist der Tischater, und der Priester Esra, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, denn der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Denn sie hatten die Worte verstanden, die man ihnen mitgeteilt hatte. Ganz interessant, also ich finde das eine ziemlich krasse Geschichte. Da sitzen die Leute und die weinen. Und da kommt die geistliche Leiterschaft zusammen, der Esra und der Nehemia und die Leviten, und die besprechen sich und die sagen, also irgendwas läuft da schief. Es sollte doch ein heiliger Tag für den Herrn sein und jetzt weinen alle. Und dann sagen sie zu dem Volk, sie holen das Volk zusammen und sie sagen, ihr lieben Leute, wir haben irgendwie den Eindruck, dass mit dem Weinen ist jetzt nicht mehr dran. Wir haben irgendwie den Eindruck, dass es jetzt nicht mehr dran. Wir haben den Eindruck, jetzt ist Freude dran. Und sie sagen hier, denn die Freude am Herrn, sie ist unsere Stärke. Das ist eigentlich unsere Kraft. Und ich finde es interessant, das Volk, wie das Volk hier reagiert, das Volk entschied sich gegen Trauer für die Freude. Und fing plötzlich an, hier ein Freudenfest zu feiern, Gott zu preisen und ihn zu erheben. Und diese Freude war ihre Schutz und ihre Stärke. Und wisst ihr, was mir in dieser Situation, in dieser Geschichte so deutlich wird, ist, Freude ist eine Entscheidung. Es hat mit einer Entscheidung zu tun. Gott möchte gerade in den schwierigen Zeiten unseres Lebens, dass wir diese Entscheidung treffen. Ich will mich freuen. und vielleicht auch eben manches Mal, und ich werde mich freuen, egal was auch jetzt passiert. Du wirst stärker durch die Herausforderungen des Lebens, wenn du dich dafür entscheidest, so wie Paulus sich dafür entschieden hat. Ich freue mich und ich will mich auch freuen. Entscheide dich doch jeden Tag, und vielleicht können wir das in dieser Woche einfach mal üben miteinander. Jeden Tag, wenn wir aufstehen, zu sagen, ich freue mich heute in dem Herrn. Und ich will mich auch freuen. Das wäre doch so genial, wenn wir das ganz bewusst machen. Dies ist der Tag, heißt es in der Bibel, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich darin sein. Das ist das, was diese Grundsatzentscheidung in unserem Leben ist. Und wisst ihr, wenn wir diese Entscheidung treffen, ich möchte mich freuen, ich möchte ein Leben in der Freude Gottes führen, dann wird Gottes Herrlichkeit und Gottes Kraft in unserem Leben sichtbar werden. Deswegen entscheide dich täglich für seine Freude in deinem Leben. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte dich fragen, ist der Philipperbrief nicht ein genialer Brief? Also ich liebe den Philipperbrief. Ich finde das so genial, was dort drin steht. Und ich würde mir so sehr wünschen, dass wir uns gemeinsam auf diese Reise durch den Philipperbrief und auf diese Reise nach der Freude in unserem Leben machen. Möchtest du diesen Weg der Freude in deinem Leben gehen? Gott möchte, dass du und ich, dass wir ein Leben voller Freude führen. Und lasst uns doch von Paulus lernen. Als erstes, Glaube sieht auf das Positive auch im Negativen. Durch eine positive Sichtweise werden andere ermutigt. Die Frage ist, worauf sind unsere Augen gerichtet? Auf das Positive oder auf das Negative? Und entscheide dich doch täglich, dich freuen zu wollen. Ich freue mich und will mich freuen. Möge Gott alle unsere Leben mit seiner Freude erfüllen. Mitten in den Herausforderungen des Lebens. Du sollst freudevoll sein. Und ich würde jetzt so gerne mit uns gemeinsam dafür beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und Herr, ich danke dir für diesen Brief der Freude. Ich danke dir für dein Wort, das so viel Kraft hat, unser Leben zu verändern. Und ich danke dir auch für das Vorbild des Apostels Paulus, das bis heute nachwirkt, auch heute in diesem Gottesdienst nachwirkt. Dass er im Gefängnis, in dieser schwierigen Situation, diesen Brief uns geschrieben hat, der auch heute noch in unser Leben hineinwirkt. Ich danke dir dafür, dass gerade diese Freude in den schwierigen Zeiten des Lebens etwas ist, das andere motiviert, das andere ermutigt, vorwärts zu gehen. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du da unser Herz berühren kannst, dass wir alle zu solchen Vorbildern werden für andere, dass wir deine Freude erleben, mitten in den schwierigen Zeiten des Lebens. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht so eingenommen sind von all den negativen Dingen. Wir sehen, dass wir heute in einer Welt leben, wo so viel Negatives ist, wo alles negativ gemacht wird, negativ geredet wird, wo nur die negativen Nachrichten weitergegeben werden. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass wir als deine Kinder da anders sind und dass wir gerade von Paulus im Philipperbrief lernen, anders zu sein, das Positive zu sehen, das zu sehen, was du tust, was du wirkst. Wie du uns spezielle Situationen gibst, auch in den negativen Dingen unseres Lebens etwas Positives machen möchtest. Herr, das wünsche ich mir so sehr, dass wir diese Chancen sehen, die du uns gibst. Dass wir selbst sehen, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dass du Positives daraus machen möchtest. Ich danke dir für dieses Vorbild vom Apostel Paulus, dass er selbst die Zeit im Gefängnis als etwas Positives gesehen hat. Wo Menschen dich erfahren, wo Menschen deine Kraft erfahren. Gerade auch dadurch, dass er diese Freude ausstrahlt, mitten in den schwierigen Zeiten. Herr, das wünsche ich mir für uns alle, dass wir solche Menschen sind, die gerade in schwierigen Zeiten deine Freude ausstrahlen. Und ich bitte dich auch darum, dass wir diese Entscheidung in unserem Leben treffen, uns freuen zu wollen, trotz aller Schwierigkeiten. Bitte ich darum, dass wir uns gegen Selbstmitleid und gegen diese Opfermentalität entscheiden und ganz bewusst uns dafür entscheiden, ein Leben in deiner Freude zu führen. Herr, und ich will mich freuen und ich will deine Freude an andere weitergeben. Lass uns diese Entscheidung so ganz tief in unserem Herzen treffen. Danke dafür, dass du jeden von uns dazu gebrauchen möchtest. Danke dafür, dass du unser Leben freudevoll machen möchtest. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und lass uns jetzt gemeinsam ein Lied singen. Und vielleicht kannst du jetzt einfach so das Gott hinbringen. Und vielleicht hast du in dieser Woche Negatives geredet. Vielleicht hast du in dieser Woche Dinge gesprochen, die nicht positiv waren. Und dann würde ich dich so ermutigen, das jetzt vor Gott zu bringen und zu sagen, Herr, bitte vergib du mir. Und ich möchte einer sein, der auf das Positive schaut. Ich möchte einer sein, der Positives weitergibt. Ich möchte einer sein, dessen Herz erfüllt ist mit deiner Freude. Und lass uns jetzt so vor Gott kommen und ihm das so ganz bewusst bringen, auch für die kommende Woche, dass wir einfach mit seiner Freude ganz speziell erfüllt sind. Mhm.